Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön mal wieder bei euch zu sein. Und ich glaube, wer von euch hier regelmäßig dabei ist, der dürfte mich kennen, weil ich so zumindest einmal im Jahr oder wenn es gut läuft, auch mal zweimal im Jahr, weil ich den euren Pastor gut kenne, hier bin. Ansonsten, mein Name ist Hans-Peter Bruck. Wenn ihr jetzt vielleicht neu seid hier in der Gemeinde, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Heidelberg, wohne aber hier ganz in der Nähe von Bruchsal, nämlich in Linkenheim-Hochstetten. Das heißt, ich habe es eigentlich näher zu euch wie in der Gemeinde, in der ich Dienst tue. Schön, dass ich mal wieder da sein kann. Und weil es heute einfach so ein schönes Wetter ist und ein kurzer Weg, ich dachte, ich komme, nehme das Motorrad und dann bin ich da gleich hier. Und so bin ich heute Morgen jetzt auch da. Habe dann was vergessen, dann habe ich überlegt, während der Fahrt, fahre ich nochmal heim und hole es oder gucke ich, dass ich rechtzeitig da bin, habe ich mich entschieden, nochmal heimzufahren. Und ich hoffe, dass euch das nachher hilft, was ich mitgebracht habe, damit ihr die Predigt besser behalten könnt. Ja, ich möchte euch eine Person vorstellen, so möchte ich gerne einsteigen in unser heutiges Thema. Ihr könnt sie hier auf dem Bild hiervon sehen. Der Can ist heute mein Mitprediger, Mithelfer an dieser Stelle. Die Person heißt Wilson A. Bentley, 1865 bis 1931 hat der gute Mann gelebt. Und dieser Mann, Wilson Bentley, hatte eine Leidenschaft. Etwas, was sein Herz ausgefüllt hat. Nämlich schon als Kind, wenn es anfing zu schneien, rannte er nach draußen. Warum? Weil er einfach fasziniert war von Schneeflocken. Er untersuchte sie später unter dem Mikroskop, er fotografierte sie, hat tausende von Fotografien gemacht und er hat seine Ergebnisse gesammelt und später schrieb er dazu, und ich möchte euch ein Zitat weitergeben, unter dem Mikroskop stellte ich fest, Schneeflocken sind ein Wunder an Schönheit. Jedes Kristall war ein Meisterwerk und jede Schneeflocke war einzigartig. Wenn die Schneeflocke schmilzt, verliert sie ihr Muster für immer. So viel Schönheit war augenblicklich dahin und war bisher nirgends festgehalten worden. Diese Leidenschaft für das Kunstwerk jeder einzelnen Schneeflocke hat er zeitlebens beibehalten. Heute nennt man ihn, mit dem nächsten Bild könnt ihr sehen, Mr. Snowflake. Mr. Schneeflocke. Er hat nichts mit der bekannten Firma zu tun, die heute irgendwelche Nahrungsmittel da vertreibt. Aber warum habe ich uns diese Person Mr. Snowflake vorgestellt? Weil Gott ihm etwas aufs Herz gelegt hat, dem er leidenschaftlich nachgegangen ist und wovon er sich hat nicht abbringen lassen. Leidenschaft zu haben, das war für ihn für eine Sache aus der Schöpfung Gottes. Und dafür steht sein Name, Mr. Snowflake. Und ihr Lieben, seine Ergebnisse führten übrigens dazu, dass wir neue Erkenntnisse generell über Schnee bekommen haben und die uns heute auch noch hier und da an mancher Stelle weiterhelfen. Beeindruckend, oder? Wilson Bentley lebte also eine Leidenschaft, was ihm auf dem Herzen lag. Und es ging im Grunde nur um eine Schneeflocke. Nicht mehr und nicht weniger. Wie steht es um die Leidenschaft in deinem Herzen für eine Sache? Ich habe ein Buch gelesen, das hat mich vom Titel her erstmal fasziniert. Das heißt nämlich, lebe gefährlich. Das weiß ich, als Motorradfahrer lebt man auch gefährlich und setzt sich dieser Gefahr aus und muss aufpassen. Aber lebe gefährlich, bei ihm ging es um etwas anderes. Und ein Zitat von ihm, M. Patterson, schreibt, wir machen häufig den Fehler, dass wir zwar anfänglich einer Leidenschaft nachgehen, aber am Ende begnügen wir uns mit dem Gehaltscheck. Dann verschieben sich die Prioritäten. Wir leben nicht mehr die Leidenschaft, die wir ursprünglich hatten, sondern wir leben nach dem, zum Beispiel als Karrieremenschen, was uns den größten Gehaltscheck gibt. Und zu uns Christen sagt er, unsere tiefsten Leidenschaften für Gemeinde Jesu werden unter den Alltagsverpflichtungen begraben. Und ich glaube, da sagt er ein ehrliches Wort. Ihr Lieben, ich glaube, jeder von euch hat eine Leidenschaft. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Aber der Alltag, der uns so herausfordert, jetzt auch diese schwierige Corona-Zeit mit all diesen Kontaktbeschränkungen und was alles damit zusammenhängt. All diese Alltagsverpflichtungen, Herausforderungen, Nöte und Sorgen fressen nicht nur unsere Träume, sondern fressen auch das auf, was dir im Herzen Leidenschaft gibt, wo du sagst, dafür brennt mein Herz. Daher will ich dich heute fragen, Weil Patterson schreibt am Ende, ist es nicht unsere wichtigste Aufgabe, dem zu folgen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat? Und ich würde sagen, ja. Wenn ich merke, dass Gott mir was aufs Herz gelegt hat, dann kann ich Segensträger sein für andere und werde gesegnet. Und soll es dann nicht meine wichtigste Aufgabe sein, dem nachzuspüren, dem nachzugehen, was die Leidenschaft in meinem Herzen ausmacht? Und daher will ich uns heute Morgen fragen, was meinst du, welche Leidenschaft ist dir von Gott gegeben für die Gemeinde Jesu, für andere? Vielleicht ist sie verborgen, vielleicht ist sie verschüttet gegangen durch Alltagsgegebenheiten. Aber meinst du nicht, es wäre wieder lohnenswert, sie neu zu entdecken oder auf die Spur zu kommen? Oder vielleicht auch das erste Mal darüber nachzudenken, um deinem Christsein neue Freude, neue Kraft, neue Motivation zu geben? Was wäre deine Schneeflocke im Reiche Gottes? Dem wollen wir heute einmal auf die Spur kommen. Und das Thema, Sven hat schon angekündigt, lebe, was Gottes Geist dir für andere aufs Herz legt. Und man kann bei diesem Satz, bei ganz unterschiedlichen Satzteilen stehen bleiben. Nicht, Sven, bei dir habe ich gemerkt, irgendwie gleich aufgepoppt für andere, nicht? Danke für diese ehrliche Einleitung an der Stelle. Bin schon gespannt, was du uns nachher noch erzählen möchtest, weil sie sicherlich das Highlight der Predigt heute werden, was nachher noch kommt an dieser Stelle. Man kann aber auch hängen bleiben, lebe, was Gottes Geist dir aufs Herz legt. Mein Herz ist gefragt, nicht unbedingt mein Verstand. Und das zu leben, was Gottes Geist, also nicht, was jemand anders mir, sondern was Gott mir deutlich macht. Diesen Satz kann man an verschiedenen Satzteilen her angesprochen werden oder drüber nachdenken. Ich möchte uns eine zweite Person vorstellen. Wir sind im Jahr 445 vor Christus, also schon eine ganze Weile her. Diese zweite Person, die ich uns jetzt vorstelle, verbindet uns dann auch gleich mit dem Predigttext, den wir miteinander anschauen wollen. Die Situation 445 vor Christus war in Jerusalem so, der Tempel in Jerusalem war wieder neu aufgebaut, aber die Stadtmauer lag in Trümmern. Stellt euch das einmal vor, die Stadt Gottes Jerusalem war nicht geschützt. Und ihr Lieben, man hatte sich daran gewöhnt. Die Leute, die da drin gelebt haben, haben sich daran gewöhnt, dass die Stadt Gottes nicht geschützt ist von den Feinden ringsum. Und die Menschen, die außerhalb der Stadt Gottes gelebt haben, wie die Person, die ich uns gleich vorstellen möchte, die hatten sich auch ein Stück weit dran gewöhnt. Aber dann eines Tages geschah etwas Neuartiges, etwas Wegweisendes. Lasst uns den Bibeltext miteinander lesen aus Nehemia 1, die ersten Verse. Da lesen wir, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich, und damit ist Nehemia gemeint, hielt ich mich Nehemia in der königlichen Residenz Susa auf. Und da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind und wie steht es um Jerusalem? Und sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not, man beschimpft sie und von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig, die Tore liegen in Schutt und Asche. Nehemia also in der königlichen Residenz in Susa und Verwandte kommen zu Besuch, einer seiner Brüder Hanani und dann entsteht ein Gespräch und Nehemia hat Interesse, wie geht es eigentlich meinen Verwandten oder meinen Glaubensgenossen in Jerusalem, der Stadt Gottes. Und dann hört er diese Nachrichten von seinem Bruder, wie es dort aussieht. Und mit dem nächsten Bild möchte ich euch zeigen, was diese Nachricht bei Nehemia in seinem Herzen ausgelöst hat und wie es bei ihm anfing damit, eine Leidenschaft zu entwickeln für eine ganz bestimmte Sache im Reiche Gottes. Und damit auch schon der erste Impuls, entdecke, was Gottes Geist dir aufs Herz legt. Als ich das hörte, schreibt Nehemia, setzte ich mich hin und weinte, ich trauerte tagelang, ich fastete und ich betete. Und das ist doch, glaube ich, auch immer wieder die Frage, nicht? Auch bei diesem Thema heute Morgen. Wie kann ich herausfinden, wofür mein Herz schlägt, wenn es um Gottes Sache geht? Wie kann ich entdecken, was Gott mir aufs Herz legt für andere? Bei Nehemia für die Geschwister, Glaubensgeschwister in Jerusalem. Und hier in diesem Satz finden wir eine mögliche Antwort. Findest du eine persönliche mögliche Antwort? Erstens, du hörst etwas, was dich nicht kalt lässt. Du siehst etwas, was dich im Herzen berührt. Oder du erlebst etwas, was dich reagieren lässt. Das sind alles Indizien, dass Gottes Geist zu dir sprechen möchte, in einer ganz bestimmten Sache. Dass du etwas hörst, was dich nicht in Ruhe lässt. Dass du etwas siehst, vielleicht auch im inneren Auge, was dich beschäftigt. Oder dass du etwas erlebst, wo du sagst, das kann nicht einfach so bleiben. Da muss sich was ändern. Als ich diese Worte hörte von Hanani, seinem Bruder, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ihr Lieben, Gott hat jedem von uns drei Dinge mitgegeben in dieses Leben. So unterschiedlich wir sind. Aber drei Dinge haben wir alle gleich. Das erstens, Gott hat dir eine Persönlichkeit gegeben. Wie du bist, sei es introvertiert, extrovertiert, sachorientiert, menschenorientiert, ganz egal. Aber die hat dir eine Persönlichkeit mitgegeben. Und mit dieser Persönlichkeit lebst du dein wie du lebst. Ein Sachorientierter wird anders leben als ein Beziehungsorientierter. Und zweitens hat Gott dir Gaben mitgegeben, das wissen wir doch auch. Und die sagen, was du Gutes tun kannst für das Reich Gottes und für andere. Und jetzt kommt das Dritte, Gott hat dir auch eine Leidenschaft ins Herz gegeben. Warum du etwas gerne tust. Warum du von einer Sache gepackt bist und es dich nicht loslässt. Das ist deine Leidenschaft. Du hast also eine Persönlichkeit, du hast Gaben von Gott und du hast eine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft heute Morgen wollen wir ein klein wenig entdecken. Gibt es etwas, was dich traurig stimmt? Gibt es etwas, was dich wütend macht? Gibt es etwas, was dich dazu bringt, mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen? Gibt es etwas, was dich auf die Palme bringt? Gibt es etwas, was dich froh und fröhlich macht? Gibt es etwas, wenn wir jetzt so reden würden und wir hätten, sage ich mal, 10 Themen und bei 9 Themen würdest du überhaupt nicht mitsprechen wollen, weil es dich nicht interessiert. Aber beim 10. Thema redest du wie ein Weltmeister, diskutierst und bringst Argumente vor und rein und hörst dir die Argumente anderer an. Gibt es so etwas, dann könnte das deine Leidenschaft sein, wo du aus der Reserve dich locken lässt, im Denken, im Reden und auch im Handeln. Oder was dich einfach stärker ins Gebet treibt, in deine Beziehung zu Jesus, so war es bei Nehemia, nicht? Es hat ihn stärker in die Beziehung zu Gott hineingetrieben. Ich betete, ich fastete, ich weinte. Und irgendwo in deinem Herzen, zwischen Traurigkeit, Fröhlichkeit und Gebet, wartet der Geist Gottes auf dich, um dir klarzumachen, was er dir als Leidenschaft ins Herz geben möchte oder gegeben hat. Für Nehemia kristallisierte sich heraus, ich bekomme es von Gottes Geist aufs Herz gelegt, der Not in Jerusalem zu begegnen und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wer die Bibel kennt, der weiß um diese Geschichte. Und weil sie uns dann so vertraut ist, möchte ich uns mal mit hineinnehmen, dass wir einfach mal fiktiv überlegen, was vielleicht Nehemia gedacht hat, als diese Leidenschaft in ihm anfängt, sich zu entwickeln. Was könnte er gedacht haben? Er könnte gedacht haben, was sind das nur für verrückte Gedanken, die ich da nun habe? Das kann doch nicht wahr sein. Ich besitze doch überhaupt keine Architekturkenntnisse. Ich habe keinerlei Bauerfahrung in meiner Vita. Ich bin für dieses Unternehmen eigentlich überhaupt nicht qualifiziert. Ich habe einfach nur was auf dem Herzen. Okay, später wissen wir, Nehemia war ein guter Stratege und ein guter Leiter. Beruflich war er Mundschenk am Königshof. Wie soll ein Mundschenk nun eine Stadtmauer aufbauen können? Das ist absurd. Er könnte den Gedanken sofort verwerfen. Und das soll auch noch von Gott sein? Das scheint mir eher unrational, lächerlich. Aber genauso verhält es sich doch oft, wenn Gott dir und mir etwas aufs Herz legt, um diese gegebenen Leidenschaften zu entdecken. Kurze Streiflichter aus dem Wort Gottes dazu. Ein Bauer namens Noah baute die Arche. Was hat ein Bauer mit einem großen Schiff zu tun? Ein Hirte namens David besiegte den Krieger Goliath und regierte nachher das Volk Gottes. Ein Mörder namens Paulus schrieb über die Hälfte des Neuen Testaments. Eines müssen wir uns immer wieder sagen lassen, und ich glaube, das fasst gerade der wichtigste Satz heute jetzt in dieser Predigt. Wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun, ist das, was Gott dir aufs Herz legt, viel wichtiger als das, was du als Qualifikation schon mitbringst. Das, was Gott dir aufs Herz legt, ist wichtiger als das, was du meinst, als Qualifikation schon mitzubringen, damit diese Sache Realität werden kann. Und ich merke das bei mir, ich bin ja auch ein rational gesteuerter Mensch. Wenn mich in mir etwas aufpoppt oder mich anspricht und eine gewisse Motivation bewirkt, dann fängt mein Kopf sofort an zu überlegen, macht es Sinn, was bedeutet das, welche Vor- und welche Nachteile, was bringe ich mit, was kann ich nicht. Ihr Lieben, das blockiert sofort das, was Gottes Geist dir in dein Herz erstmal hineinlegen will. Das hat an dieser Stelle noch keinen Platz. Also achte nicht auf die Qualifikationen, die du mitbringst, sondern achte auf das, was Gottes Geist in dir hineinlegt und wo er dich anspricht. Spüre also dem nach, was Gottes Geist dir aufs Herz legt und halte es nicht per se schon für absurd oder abwegig. Vielmehr beherzige den zweiten Impuls. Da können wir auch von Nehemia lesen, ihr könnt es hier vorne sehen. Stelle dich Gott zur Verfügung und entwickle, was Gottes Geist dir aufs Herz legt. Schaut mal, was in Nehemia 2, Vers 5 steht. Und ich möchte euch fragen, was meint ihr, an wen Nehemia diesen Satz richtet? Sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. An wen hat Nehemia diesen Satz gerichtet? Hat er ihn an Gott gerichtet? Als Gebet? Könnte sein. Hat er ihn an den König gerichtet, in dessen Dienst er stand? Genau, an den König hat er ihn gerichtet. Das heißt aber, zuvor hat Nehemia mit Gott darüber gesprochen. Er betete und er fastete. Er ließ sich das geistlich entwickeln, was er auf dem Herzen hatte. Und erst als ihm das innerlich deutlicher wurde und klar wurde, hat er den Mut gefunden, einen Schritt nach außen zu gehen. Dann hat er sich an diesen König gewandt und hat gesagt, sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind. Ich möchte die Mauer wieder aufbauen. Wenn Gott dir also etwas aufs Herz legt, ist es wichtig, diese entfachte Leidenschaft sich entwickeln zu lassen, ihr Raum zu geben. Erstmal in der Gegenwart Gottes und sie nicht gleich im Keime wieder zu ersticken. Schauen wir wieder auf Nehemia. Was hätte er sagen können? Er hätte sagen können, ich liebe Jerusalem, aber ich kenne die Stadt überhaupt nicht. Ich bin dort nicht aufgewachsen. Soll sich doch mein Bruder Hanani drum kümmern? Der kennt doch diese Stadt wie aus der Westentasche. Hätte er sagen können. Ich habe hier in der Residenz in Susa eine gesicherte, tolle Position. Ich bin die Karriereleiter schon ganz schön hochgegangen. Nicht jeder wird Mundschenk des Königs. Vielleicht ist in den nächsten Jahren noch mehr drin. Ich bleibe, wo ich bin. In Babylon kenne ich mich aus. Da weiß ich, was mich erwartet. In Jerusalem ist doch alles ungewiss und neu, auch wenn es meine Vaterstadt ist. Kann ich nicht auch weiterhin hier in Susa meinem lebendigen Gott dienen? Muss doch nicht unbedingt Jerusalem sein, oder? Ich setze mich hier in Susa weiterhin für Gott ein. Aber von all diesen so gut klingenden und darf ich auch so sagen, frommen Aussagen oder darf ich sagen Ausreden, lesen und hören wir bei Nehemia nichts. Er lässt sich vielmehr auf das Abenteuer ein, was Gott seit 445 vor Christus in seinem Leben beginnt zu starten. Er hatte ja auch ein Leben vor 445 vor Christus. Aber weil er sich darauf einlässt, ändert sich sein Leben ab 445 vor Christus, seit diesem Besuch seines Bruders. Er sagt also zu dem König, dann sende mich, ich will diese Stadtmauern wieder aufbauen. Ich habe gemerkt, dass Nehemia hier zwei Dinge verstanden hat, als er diesen Satz gesagt hat zum König. Er hat zwei Dinge verstanden. Das erste, wenn Gott mir etwas aufs Herz legt, dann soll dies zu meiner Aufgabe werden und nicht zur Aufgabe eines anderen. Dann soll dies zu meiner persönlichen Aufgabe werden. Wie gesagt, hätte er auch sagen können, Hanani, ich bete hier in Susa für dich, bau du mal die Stadtmauer wieder auf, du kennst dich dort aus. Nein, es soll zu meiner Aufgabe werden. Warum? Weil Gott es mir ins Herz gelegt hat. Und das Zweite, weil Gott mir was aufs Herz legt, habe ich zu entscheiden, wohin die Reise geht. nach Juda, sagt er, und zwar genauer zur Stadtmauer Jerusalems. Es ist, als würde Nehemia sagen, mein Leben ändert sich jetzt und ich lasse es zu, weil Gott mir etwas ins Herz gelegt hat. Ich möchte ein Bild gebrauchen. Meine Lebensleiter, könnt ihr euch so vorstellen, die Lebensleiter, lehne ich an die Stadtmauer Jerusalem. Und bei dem Bild Lebensleiter, hier, ich habe euch eine mitgebracht, ist etwas klein, aber ihr könnt es vielleicht sehen, ihr seht hier eine Leiter und ihr seht hier eine Wand. Und diese Leiter lehnt an dieser Wand. Und dieses kleine Holzgeschenk, das ist schon 20 Jahre alt und ich hatte früher mal biblischen Unterricht gemacht und wir hatten immer zum Abschluss, ich hatte einen Polizisten, der handwerklich auch filigran gut arbeiten konnte und habe immer gesagt, Peter, komm, das und das ist das Thema, das beschäftigt die Jugendlichen, das beschäftigt uns, könntest du ein kleines Geschenk für sie machen zum Abschluss des biblischen Unterrichts? Und dann hat er immer, wir haben ihm meistens die Vorgabe gegeben und er hat es dann wunderbar immer umgesetzt. Und das Schöne war, ich habe auch immer ein Geschenk gekriegt. Das war schon mal eine Motivation zu überlegen, was machen wir nächstes Jahr, kriege ich auch wieder so ein schönes. Ich habe also in meinem Büro einige von diesen kleinen Geschenken stehen und in der Vorbereitung zur Predigt habe ich wieder an dieses gedacht. Ich sage es euch, warum die Jugendlichen damals, vielleicht heute auch noch so, aber die wollten sehr stark Karriere machen, haben wir gemerkt. Und daran ist ja nichts Verwerfliches. Sie können die Lebensleiter, die Karriereleiter gerne hochsteigen. Und man fällt auch vielleicht mal zwei Sprossen runter. Aber wir haben ihnen gesagt, das Wichtigste ist, an welcher Wand ihr eure Lebensleiter stellt. Und deshalb steht hier Jesus und ein Bibelvers, nicht? Es ist ein Unterschied, ob ich meine Karriereleiter an die Wand Jesus stelle oder an eine andere Wand. Nicht? So, und jetzt übertragen auf Nehemia oder auf uns. Nehemia hat verstanden, dass er seine Lebensleiter, die bisher an der Wand Königshof in Susa stand und wo er die Karriere hochgegangen ist, dass er nun diese Leiter an eine andere Wand zu stellen hat. Und zwar an die Wand Stadtmauer Jerusalem. Also ein Wandwechsel war nötig. Und könnte das vielleicht auch in deinem Leben so sein, dass die Wand sich zu ändern hat, weil Gott dir eine Leidenschaft für etwas anderes aufs Herz gelegt hat? Daran habe ich gedacht, an dieses kleine Holzgeschenk. Bei Nehemia war es so, nicht an dieser Stelle. Was wäre ein Mensch für ein Mensch geworden, wenn er diese Leiter weiterhin an die Wand Babylon oder Königshof hätte stehen lassen? Was wäre aus ihm geworden? Nur mal fiktiv. Er wäre ein Mensch geworden, wie einer, dessen Lebensleiter ab 445 vor Christus nicht mehr an der von Gott gedachten Wand für ihn steht. Das hätte vielleicht im ersten Augenblick gar nicht so große Auswirkungen gehabt, aber im Laufe der Jahre hätte es Auswirkungen gehabt. Es hätte für Jerusalem Auswirkungen gehabt, es hätte für ihn persönlich Auswirkungen gehabt. Es ist so wichtig, dass deine Lebensleiter an der richtigen Wand steht. Dieser Stelle. Vielleicht wäre er auch am Königshof noch weiter die Karriereleiter hochgestiegen und hätte sich gesonnt in Glanz und Gloria und der Gehaltscheck wäre noch mal größer geworden am königlichen Hof in Susa. Er wäre bei Dingen erfolgreich gewesen, die aber bei Gott so für ihn nicht vorgesehen wären. Und das wäre das Tragische, das wäre das Traurige gewesen. Und das ist das Tragische und das ist das Traurige in unserem Leben, wenn wir Erfolg haben und auch gute Dinge bringen, aber nicht in dem Bereich, den Gott für uns vorgesehen hat, ihr Lieben. Deshalb ist es so wichtig, darüber nachzudenken. Herr, was gibst du mir in mein Herz für andere, für dein Reich, für deine Gemeinde? Um Segensträger zu sein und gesegnet zu sein. Daher erlaubt mir diese eindringliche Frage, wie steht es um deine Leiter der Leidenschaft? An welcher Wand steht sie? Und wäre vielleicht ein Wandwechsel nötig. Und jetzt ein dritter Impuls noch zu unserem Thema. Da müssen wir jetzt aber Nehemia verlassen und wir kommen zu Josua, dem Nachfolger Mose. Und da gibt es eine schöne Begebenheit. Josua hatte ja auf dem Herzen, dass Gott ihm deutlich gemacht hat, bring mein Volk durch den Fluss Jordan ins verheißene Land. Ihr kennt diese Geschichte, nicht? Also hat er Leidenschaft für Gott und das weitere Miteinander an den Tag zu legen. Und im Grunde, der Impuls geht auf ihn zurück, erlebe, also mache deine Erfahrungen, schöne und unschöne Erfahrungen, aber erlebe, was Gottes Geist dir aufs Herz legt. Ich nehme mich mit hinein in eine kleine Begebenheit. Die Priester setzen ihre Füße ins Wasser, also ins Wasser des Jordan. Da staute sich der Fluss und das Volk konnte trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Also hier wird den Priestern aufgetragen, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein. Ihr habt das Bild vor Augen, nicht? Da ist der Jordan, ihr steht da vorne dran. Und dann kriegt sie den Auftrag, die Priester und auch Josua, geht einfach in diesen Jordan, in diesen Fluss hinein. Ich weiß nicht, wie viel Wasser der jetzt gerade in der Zeit hatte, aber auf jeden Fall mussten sie erstmal Schritte hineingehen. Wenn ich an dieser Stelle Priester gewesen wäre, wisst ihr, was ich wäre ins Gebet gegangen. Aber wisst ihr, was ich mit Gott gerungen hätte? Ich hätte gesagt, Gott, warum teilst du nicht zuerst das Wasser? Und dann gehe ich mit meinen Priesterkollegen glaubensstark durch diesen Fluss hindurch. Nicht, wenn es so schön gestaut ist, gehe ich glaubensstark durch diesen Fluss hindurch. Und zwar trockenen Fußes. Herr, was hältst du davon? Tu das Wunder, so bekommen wir keine nassen Füße. Man weiß ja nicht, ob man vom Wasser weggerissen wird oder ob man untergeht. Aber es ist so oft im Glaubensleben, nicht? Wir müssen zuerst im Vertrauen auf Gott Schritte gehen. Und manchmal müssen wir uns auch dann erstmal noch nasse Füße holen, im Bilde gesprochen, nasse Füße holen und erleben dann erst das Wirken Gottes und sein Eingreifen. Ich weiß nicht, warum Gott das größtenteils so macht, aber es ist so. Es ist ein Geheimnis im Reiche Gottes, dass Gott so mit seinen Jüngern, seinen Kindern oft umgeht. Wie es bei Josua, bei den Priestern wurde, ist bekannt. Bekannt sollte uns aber auch sein, wundere dich nicht, wenn du das lebst, was Gott dir aufs Herz gelegt hast, wenn du dir erstmal nasse Füße holst. Wenn du dir erstmals nasse Füße holst. Denke immer daran, ich habe mir zwar jetzt nasse Füße geholt, aber dahinter steckt der Segen Gottes und der wird kommen. Und wie oft lassen wir uns davon abbringen, weil wir nasse Füße bekommen haben für eine Sache, die uns so wichtig geworden ist. Wenn wir eine verkürzte Sicht der Dinge haben. Aber wenn ich jetzt schon nasse Füße bekomme am Anfang, dann kann das doch nichts werden. Deshalb möchte ich euch Mut machen an dieser Geschichte, Josua und den Priestern, das neu zu sehen, weiter zu sehen, größer zu sehen, zusammenhängender zu sehen. Natürlich hole ich mir erstmal vielleicht nasse Füße, aber dahinter steckt dann der Segen, den Gott wirken will und auch, dass ich Gott erlebe an dieser Stelle. Lass dich also von Erfahrungen nasser Füße nicht irritieren, sie gehören dazu. Sie gehören in dein Christsein rein, du bist deshalb kein schlechter Christ und auch kein weniger guter Nachfolger Christi, sie gehören dazu, die nassen Füße. Aber lass dich nicht davon bestimmen und nicht davon abbringen, weil der Segen danach kommt. So, und jetzt noch eine letzte Person, die ich uns vorstellen möchte. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Frau? Agnes, sie heißt Agnes G., der Nachname ist so schwierig, Bojaks-Hiu, würde ich jetzt mal sagen. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt, die Frau kenne ich nicht, aber ich sage euch, ihr kennt sie alle. Ihr kennt diese Frau alle. Diese junge Frau, Gott hat ihr was aufs Herz gelegt. Gott hat ihr aufs Herz gelegt, erzähle Kindern von mir und baue mir ein Waisenhaus für diese Kinder. Das war die Wand und da hat sie ihre Lebensleiter dran gestellt. Dann ist sie wo ist sie hingegangen? Moment, ich habe es aufgeschrieben. Ja, sie ging nach Irland und sie ging nach Indien, hat sich zum Missionsdienst ausbilden lassen. Also sie hat diese Leidenschaft entwickeln lassen. Sie hat ihre Lebensleiter an die Wand, Kinder und Waisenhaus zu bauen, hingestellt und hat sich entwickeln lassen und hat diese Dinge getan, die wichtig waren an dieser Stelle. Und dann hat sie bei einer Missionsgesellschaft vorgesprochen, nachdem das alles soweit war. Und wisst ihr, was sie gesagt hat zu den Verantwortlichen dort? Sie hat ihnen den Traum erzählt, was ihr Gott aufs Herz gelegt hat, aber sie hat gesagt, ich habe nur 3 Pennies. Ich habe nur 3 Pennies und mehr nicht. Achte nicht auf das, ob du schon qualifiziert bist, sondern achte auf das, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Und damit hat sie sich nasse Füße geholt bei dieser Missionsgesellschaft. Sie hat sich nasse Füße geholt mit 3 Pennies, lässt sich kein Waisenhaus bauen. Mit 3 Pennies können wir nichts ausrichten. Und dann soll Agnes eben vertrauensvoll gesagt haben, so kann man es in ihrer Biografie lesen, das weiß ich, aber mit Gott ist auch mit 3 Pennies alles möglich. Bei Gott ist auch mit 3 Pennies alles möglich. So, sich nasse Füße holen, aber sich nicht abirren lassen, sondern am Segen Gottes festhalten, der kommen wird. Und dann hat sie 50 Jahre lang, hat diese Agnes gearbeitet unter den Ärmsten der Armen in Kalkutta. Und wenn ich Kalkutta sage, wisst ihr schon mit dem nächsten Bild, um wen es geht. Es geht um Mutter Teresa. Es geht um Mutter Teresa. Mutter Teresa, Josua, Nehemia, Mr. Snowflake, du und ich. Alles Menschen, von denen Gott gerne hat oder hat, dass sie den Mut aufbringen, ihre von Gott gegebene Leidenschaft zu entdecken, zu entwickeln und zu erleben. Ich möchte am Schluss dich fragen, meinst du nicht, dass Jesus, der so viel in dich investiert hat und der dir so vertrauensvoll begegnet, und wir haben gerade eben gesungen, keiner ist besser als er, nicht? Ich habe es bei niemandem besser als bei ihm. Ist er es nicht wert, mal neu darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich als Leidenschaft von Gott ins Herz bekommen? Für andere, für seine Gemeinde, für irgendein Projekt. Ganz ehrlich, 3 Penny, 3 Cent hat doch jeder von uns, oder? Daraus könnte sich Großes entwickeln. Fassen wir es kurz zusammen für heute. Lebe, was Gottes Geist dir für andere aufs Herz legt, das letzte Bild. Erstens, entdecke, also spüre dem nach, der Not, die dich nicht ruhen lässt. Spüre dem Gedanken nach, der dich nicht loslässt. Spüre dem Reden Gottes nach, das dir nachgeht, auch heute Morgen. Und dann entwickle es erstmal in der Gegenwart mit Gott selbst und dann mit entscheidenden Personen, die wichtig sind. Und dann erlebe es und sei nicht traurig, wenn du dir nasse Füße holst, sondern schau auf den Segen Gottes, der danach auf dich wartet. In diesem Sinne wünsche ich euch als Gemeinde und jedem Einzelnen hier erstmal in diesen schwierigen Zeiten, dass ihr behütet und gesund bleibt und dass ihr in dieser Sache weiterkommt, dass jeder die Leidenschaft entdeckt, die Gott in ihn hineingelebt hat. Das wird das Gesicht der Welt oder deiner Umgebung ein Stück segensreich verändern. Gott segne und schütze euch. Amen.